Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Festen Speise. Wir betrachten wieder einen Abschnitt im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Paulus schreibt diesen Brief als Botschafter des Evangeliums von Jesus Christus, das überall verkündigt werden soll. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Ich lese uns nun aus dem Römerbrief Kapitel 2, die Verse 17 bis 29. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen, und stiehlst selber? Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe? Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub? Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Vers 17. Paulus schreibt, siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Paulus spricht jetzt ausdrücklich Juden an. Zu Beginn von Kapitel 2 im Vers 1 hat er alle Menschen angesprochen. Da fing es ja an mit, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist. Jetzt hier, Vers 17, im heutigen Abschnitt, spricht Paulus ganz explizit Juden an. Und er beschreibt hier, wie die Juden sich selbst sahen, worauf ein Jude stolz war und wie ein Jude sich überlegen fühlte über alle Heiden. Du verlässt dich auf das Gesetz, schreibt Paulus. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz. Das heißt, du verlässt dich auf die Tatsache, dass Gott dir das Gesetz gegeben hat, dass Gott euch Juden das Gesetz gegeben hat. Du verlässt dich darauf, du ruhst dich darauf aus. Und weiter schreibt er, du rühmst dich Gottes. Du bist stolz darauf, dass Gott euch als Volk sein Gesetz gegeben hat. Du bist stolz darauf, dass Gott seinen Bund mit euch geschlossen hat. Und ruhst dich aus darauf. So, wir hören hier auch den Vorwurf schon, den Paulus macht mit dieser Situationsbeschreibung. Wir merken, dass Paulus hinterfragt. ihr Juden ist das gut, eure Einstellung, dass ihr euch auf das Gesetz verlasst und euch Gottes rühmt, im Sinne von, ihr denkt, ihr seid die, die das alles von Gott bekommen haben und damit seid ihr die Privilegierten. Es ist interessant, dass wir schon im Alten Testament diese Kritik Gottes durch den Propheten Jesaja am Volk Israel hören, wegen der Einstellung, uns kann ja nichts passieren, wir sind ja von Gott erwählt, ausgesucht. Im Jesaja-Buch, Kapitel 48, in den Versen 1 und 2 lesen wir: Hört dies, ihr vom Haus Jakob, die ihr mit dem Namen Israel benannt und aus den Wassern Judas entsprungen seid, die ihr bei dem Namen des Herrn schwört und euch zu dem Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit noch in Gerechtigkeit. Denn sie nennen sich nach der heiligen Stadt und stützen sich auf den Gott Israels, dessen Name Herr der Heerscharen ist. Da sehen wir schon, dass es ein Problem war in der Einstellung der Juden, zumindest zeitweise ein Problem gewesen ist, dass sie dachten, ja, wir sind ja nach dem lebendigen Herrn benannt, er hat sich mit uns verbündet, wir gehören zu ihm. Ja, dann muss man nicht mehr groß überlegen, ob er wirklich einverstanden ist mit den Wegen, die wir gehen, mit den Taten, die wir tun. Also in diese Richtung zielt hier die Kritik von Paulus auch. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes, Vers 18, und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Ja, so dachten die Juden. Wir kennen seinen Willen, wir wissen, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Wir kennen seinen Plan. Und wir verstehen zu prüfen, worauf es ankommt, denn wir sind ja aus dem Gesetz unterrichtet. Schon als junge Leute bekommen die Juden und bekamen die Juden Unterricht im Gesetz, in der Tora. Und dann in der Synagoge werden Woche für Woche Lesungen aus dem Gesetz, aus der Tora vorgenommen. Und die Juden hören das und hören sich das an und sie haben vieles gelernt und auswendig gelernt und sie betrachten sich als Fachleute, die zwischen Wichtigen und Unwichtigen unterscheiden können. Du kennst seinen Willen, schreibt Paulus, und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Es ist interessant, dass das eine sehr gute Sache ist, dass Menschen sich darum bemühen zu verstehen, worauf es ankommt, wenn sie das Wort Gottes lesen und wenn sie mit Gott ihren Weg gehen. Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 1 in den Versen 9 und 10: Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter, also rein und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus. Das ist ein Kennzeichen geistlicher Reife und geistlicher Mündigkeit, dass man prüfen kann, worauf es ankommt. Dass wir Gott in seinem Willen wirklich immer besser kennen und verstehen lernen. Dass wir erkennen, was aus Gottes Sicht wichtig ist. Eine Schwierigkeit ist die, wenn ein Mensch sich einbildet, er hätte schon alle diese Weisheit und er könne das alles schon wunderbar beurteilen, was Gott wichtig ist und was Gott nicht wichtig ist. Und so spricht Paulus hier die Juden an. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und dann weiter Vers 19 in Römer 2. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind. Du traust dir das zu. Er spricht an, dass die Juden so ein Gefühl der Überlegenheit hatten. Du traust dir zu, dass du die Blinden leiten kannst, dass du ein guter sehender Führer für die ganzen Blinden bist. Du traust dir zu, dass du Licht derer bist, die in der Finsternis sind. Und das Problem ist, wenn das alles auf einer falschen Selbsteinschätzung beruht, wenn das eine Überheblichkeit ist, ein Gefühl der Überlegenheit. Das Problem ist, wenn dann Menschen nicht mehr selbstkritisch sind, sondern rechthaberisch. Nach dem Motto, ich kann denen genau sagen, wo es lang geht. Ich weiß Bescheid. Und das ist die Gefahr, generell für Menschen, aber das war auch speziell hier die Situation bei den Juden. Der Herr Jesus selbst im Matthäusevangelium Kapitel 15, Vers 14 sagt über die geistlichen Führer der Juden, über die Pharisäer und Schriftgelehrten, lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Wie schlimm ist es, wenn ein Mensch sich einbildet, er wäre ein Sehender, der die Blinden leiten kann, und in Wirklichkeit ist er selber blind, und sie fallen irgendwann alle in die Grube, als ein Bild für das Gericht Gottes. Und im Johannesevangelium Kapitel 9, in den Versen 39 bis 41, sagt Jesus, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sie sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Das Problem der Pharisäer war, sie bildeten sich ein, wir sind die, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir wissen Bescheid, wir können Gott alles, wir können Gott erklären, wir können den Menschen alles über Gott erklären. Wir sind sehend und können die Blinden leiten. Und sie waren sich dessen nicht bewusst, dass sie selbst blind sind und eigentlich Jesu Heilung bräuchten, dass Jesus sie sehend macht. Dazu gehört, dass der Mensch erst einmal sich selbst als Sünder begreift, der verloren ist und der Rettung braucht, geistliche Heilung braucht durch Jesus. Aber das konnten sie nicht sehen und deswegen konnte Jesus sie nicht von ihrer geistlichen Blindheit heilen und sagte zu ihnen, weil ihr sagt, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Er konnte sie ihnen nicht vergeben. Sie sahen nicht ein, dass sie Sünder sind, die umkehren müssen. Diese Überheblichkeit und diese Selbstgerechtigkeit, die steht Menschen im Wege, die stand und steht Juden im Wege, die steht auch uns im Wege, wenn wir uns in so eine Selbstgerechtigkeit irgendwie hinein bewegen und uns selber so sehen. Du traust dir zu, Vers 19, du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, Vers 20, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Also Paulus beschreibt hier sehr genau und ausführlich dieses Überlegenheitsgefühl der Juden seiner Zeit. Sie hielten sich für Erzieher der Unverständigen, Lehrer der Unmündigen, diejenigen, die den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz haben. Also das war das Denken der Juden, also die Heiden, die haben alle keine Ahnung. Wir als Juden, wir wissen vollkommen Bescheid über Gott und seinen Willen, denn wir haben ja sein Gesetz. Wir haben die ganze Erkenntnis, wir haben die ganze Wahrheit, wir haben die ganze Weisheit. Und wir sind die Elite und wir sind diejenigen, die dem anderen Bescheid sagen. Und damit ist dann natürlich ja so eine Selbstgerechtigkeit verbunden und auch so ein plötzlich ein sich drehen um die eigene Ehre. Jesus hat gesagt in Matthäus 23 in den Vers 7 und 8 auch wieder über die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. So sagte Jesus. Rabbi bedeutet einfach Lehrer. Ja, also sie fühlten sich dann sehr geehrt, wenn die anderen Menschen auf der Straße sie ehrfürchtig begrüßten mit, ja, ehrbarer Rabbi, ja, du wunderbarer Lehrer oder so. Und sie gefielen sich dann darin, wenn sie so gesehen und so angeredet wurden. Und Jesus sagt, das ist grundverkehrt. Wir müssen uns bewusst machen, einer ist unser Meister. Gott selbst, der Herr Jesus Christus selbst. Und wir sind alle untereinander Brüder und Schwestern. Und manchen hat Gott die Gabe des Lehrens gegeben. Und das ist einfach ein Dienst, den sie tun. Sie dienen mit dieser Gabe, aber sie sind damit nicht irgendwo ehrfürchtiger zu behandeln als andere Brüder und Schwestern, weil wir alle einander dienen sollen mit unseren Gaben. Also was ist das Problem der Juden gewesen, was Paulus hier auch anspricht in diesen Versen 17 bis 20? Das Problem war ihre Überheblichkeit, ihre Selbstsicherheit und damit verbunden die mangelnde Selbstkritik, die fehlende Lernbereitschaft, die Sicht, dass man selbst noch weit davon entfernt ist, vollkommen zu sein und dass man noch ganz viel dazulernen müsste. Und dann sahen sie nicht die eigenen Fehler, sie sahen ihre eigenen Sünden nicht mehr, obwohl sie Sünder waren. Und jetzt schreibt Paulus nämlich weiter, Verse 21 bis 23. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Das ist eine große Gefahr, dass man selber nicht tut, was man anderen predigt. Paulus selbst war sich auch für sich dieser Gefahr bewusst. An die Korinther schreibt er in seinem ersten Brief im Kapitel 9, Vers 27, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht, schreibt Paulus hier in Römer 2, Vers 21. Das ist die Gefahr auch für Prediger aller Zeiten, auch für heutige Prediger, auch für mich. Und man muss sich immer zuerst an die eigene Nase packen und wenn man etwas predigt, immer zuallererst bei sich anfangen, sich selber die Botschaft predigen. Also gerade im Moment lehre ich ja hier auch, halte diese Bibelarbeit schon in der Vorbereitung merke ich so, ja, da spricht Gott auch mich selber an und fordert mich heraus, wie echt ist all das, was ich tue und was ich rede. Und habe ich diese große Sehnsucht, Gott wirklich zu ehren mit meinem Leben? Bin ich lernbereit? Bin ich selbstkritisch? Ist mir bewusst, dass ich Sünder bin und dass ich noch immer weiter dazulernen will und muss und von Christus geprägt werden muss und verändert werden muss? Und ja, doch, dessen bin ich mir bewusst und ich hoffe auch, du als Zuhörer bist dir dessen einfach bewusst, weil das ist die Einstellung, die wir brauchen, damit der Herr etwas mit uns anfangen kann. Du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. So fragt Paulus hier in Vers 21 an die Juden gewandt. Das Interessante ist, dass diese Dinge, die er vorher aufgezählt hat in den Versen 17 bis 20, gar nicht in sich schlecht sind. Ja, das ist ja nicht schlecht, also das ist ja sogar Auftrag. Wir sollen ja Licht sein in der Welt und Licht für die Ungläubigen und wir sollen ihnen von Jesus erzählen und wir sollen sie belehren und. Also all diese Dinge sind in sich nicht schlecht. Das war schon der ursprüngliche Auftrag an das jüdische Volk gegenüber den Heiden und das ist auch der Auftrag an das neutestamentliche Gottesvolk, an die Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden, Menschen, die an Jesus glauben, es ist unser Auftrag, Licht in der Welt zu sein, das Evangelium zu predigen, die Menschen zu Jüngern zu machen und sie zu lehren. So, diese Dinge sind nicht schlecht in sich, die hier genannt sind. Aber das Problem ist, wenn man sie in einer besserwisserischen Haltung verübt, dann tut man etwas Schlechtes damit. Das ist das Problem. wenn man sie besserwisserisch und überheblich und arrogant irgendwie tut, dann sündigt man schwer an Gott und an Menschen. Diese Dinge sind dann gut, wenn man sie in Demut tut und weitersagt in Demut, was wir von Gott lernen, in dem Wissen, ich muss selber auch noch viel lernen. Ja, dann nennt also Paulus drei Dinge hier, die das Gesetz verbietet und die die Juden auch verkündigen, aber sie halten sich selbst nicht dran. Vers 21. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst selber. Ja, stehlen. Das fängt ja nicht da an, wenn einer einen schweren Bankraub begeht oder eine Tankstelle überfällt. Stehlen, das fängt ja viel früher an. Wenn man etwas vielleicht vorenthält in der Steuererklärung, eine Einnahme, die man eigentlich versteuern müsste und solche Dinge. Also die Juden, die, wenn die selbstkritisch waren, dann haben die ganz bestimmt auch feststellen können, wo sie gestohlen haben. Man stiehlt auch manchmal anderen Menschen vielleicht Zeit und Kraft und Nerven, ja, wenn man sie nervt. Also man kann diesen Begriff des Stehlens auch sehr weit sehen und sehr weit spannen. Und dann weiter, Vers 22, du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Denken wir an die Worte Jesu in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 28, wo Jesus sagt, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das fängt schon an beim Konsum pornografischer Bilder, dieser Ehebruch. Also da kann sich auch niemand freisprechen. Und dann nennt Paulus hier in Vers 22 weiter, du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Wieso haben sie Tempelraub begangen? Ja, es erinnert uns an die Tempelreinigung Jesu. In Matthäus 21, Vers 13, da heißt es, dass Jesus sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Um den Tempel herum, in den Vorhof des Tempels, da hatten sich so viele Händler breit gemacht, die dann da ihre Opfertiere verkauften und viel Geld damit verdienten und einfach dadurch an diesem ganzen jüdischen Gottesdienst im Tempel eine Menge Geld verdienten. Und Jesus sah das und hat dann da mächtig aufgeräumt, er hat da die Tische der Geldwechsler umgekippt und er hat die Tauben fliegen lassen und so weiter. Und hat das dann gesagt, ja, was soll das? Ihr macht ja eine Räuberhöhle aus dem Haus meines Vaters, aus dem Tempel, aus dem Gebetshaus. Deswegen auch der Vorwurf des Tempelraubs. Vers 23 in Römer 2. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes? Das war das Problem der Juden. Sie waren stolz, die Hüter des Gesetzes zu sein, aber sie hielten sich selbst nicht dran. Und das ist Heuchelei. Und damit verunehrten sie Gott. Das wäre auch bei uns eine große Gefahr oder ist eine große Gefahr, wenn wir vielleicht einfach stolz darauf sind und uns erhaben fühlen, dass wir die Bibel, die Heilige Schrift haben und in einigen verschiedenen Übersetzungen und wir haben vielleicht ein paar auf dem Bücherschrank, aber wir halten uns nicht daran. Wir lesen kaum oder gar nicht selbst. Wir haben nicht wirklich einen Hunger danach, Gottes Willen zu tun. Das ist nämlich der wahre Grund. Wenn wir nicht in der Bibel lesen, regelmäßig und fleißig, dann fehlt uns der Hunger, Gottes Wille zu tun. Die Leidenschaft für die Ehre Gottes, die fehlt uns dann. So, wenn du keinen Hunger hast danach, die Bibel zu lesen, wenn sie dich kaum interessiert, dann bitte Gott, dass er dich mit Leidenschaft segnet für ihn, für Gott, für seine Ehre. Dann bekommst du Hunger nach seinem Wort und dann fängst du an zu lesen und bekommst gar nicht genug davon. Jedenfalls, das ist eine Heuchelei, wenn man stolz darauf ist, Hüter des Gesetzes zu sein, aber man hält sich nicht daran. Auch das hatte Jesus schon den Juden vorgeworfen. Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 19. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben, und doch lebt keiner von euch nach dem Gesetz? Ja, sie hatten's, aber sie hielten sich nicht daran. Weiter in Vers 24 Römer 2, Paulus schreibt, denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Das ist ein krasser Vorwurf, aber das ist zutreffend, das ist logisch, wenn man das mal durchdenkt. Wenn Gottes Volk unglaubwürdig lebt, obwohl es den Ruf hat, Gottes Volk zu sein, wenn Gottes Volk unglaubwürdig lebt, dann fördert es dadurch, dass die Heiden über Gott lästern. Dass die Heiden über Gott lachen. In Jesaja Kapitel 52, Vers 5 lesen wir Folgendes. Gott sagt das durch den Propheten Jesaja seinem Volk. Nun aber, was geschieht mir denn hier, spricht der Herr, dass mein Volk ohne Entschädigung geraubt wird? Seine Beherrscher jauchzen triumphierend, spricht der Herr, und mein Name wird beständig gelästert den ganzen Tag. Ja, was war geschehen? Weil das Volk Gottes Israel Gott ungehorsam war, es war Gottes Volk, sie hatten sein Gesetz und sie hielten sich aber nicht daran, sie vertrauten ihm nicht wirklich, sie waren ungehorsam. Deswegen hatte Gott es zugelassen, dass die Heiden sie besiegt haben und sie verschleppt haben, aus ihrem Land geholt haben und dass die Heiden gelästert haben nach dem Motto, wenn das ein starker Gott sein soll, so wie Israel behauptet, dann ist das ja eine Lachnummer, denn er kann sie ja nicht einmal vor uns beschützen. Verstehen wir diesen Gedanken, warum das so krass ist, wenn wir das auf unsere Situation übertragen? Als Christen, wir stehen im Ruf, Christen zu sein, wir bekennen uns, Christen zu sein, aber wenn wir dann nicht nach Gottes Willen leben, wenn das nicht unser Herzenswunsch ist, unsere erste Leidenschaft, dass wir uns danach ausstrecken, Gottes Willen zu tun, und glaubwürdig dadurch auch sind. Nicht vollkommen, das schafft kein Mensch, aber dass man uns abspürt, wir wollen Gottes Willen tun, aus Liebe. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann geben auch wir unseren ungläubigen Mitmenschen einen Anlass, Gott zu lästern. Und das können wir nicht wollen, ihr Lieben. Deswegen lasst uns die Nachfolge Jesu ganz, ganz ernst nehmen. In Hesekiel 36, Vers 20, da heißt es, als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Ja, das war auch wieder genau dieser Punkt, wie bei Jesaja. Es ist einfach unglaubwürdig gewesen, dass sich Israel zu Gott bekannte und sagte, wir haben einen großen Gott, aber sie folgten ihm nicht und sie waren eine leichte Beute für ihre Feinde und die Feinde Gottes und gaben damit den Feinden Gottes Grund zur Lästerung. Die Heiden fragen sich dann nämlich, warum sollten wir einen Gott ehren, wenn sein eigenes Volk ihm nicht folgt? Warum sollten wir das dann tun? Und versteht ihr, so werden auch wir als Christen, wir werden beobachtet von unseren Mitmenschen. Sie gucken, wie wir leben. Und wenn sie in unserem Leben sehen, dass wir Gott nicht ernst nehmen und seinen Willen, dann fragen sie sich, warum sollten wir dann Gott ernst nehmen, wenn die Leute, die behaupten, an ihn zu glauben, ihn nicht einmal ernst nehmen. Wir merken schon, ja, so, das wäre gar nicht gut, oder das ist nicht gut, und das muss uns ein wichtiges Gebetsanliegen auch sein, dass der Herr Jesus uns prägt und uns die Kraft gibt, Willen Gottes zu tun, dass das einfach auch unsere Bereitschaft und unser Wille ist. Ja, die Juden verließen sich also darauf, Hüter des Gesetzes zu sein, so wie wenn wir sagen würden, ja, wir haben ja die Bibel und damit haben wir ja alle Sicherheiten auf dem Bücherregal oder in der Tasche, dass Gott mit uns zufrieden ist. Und wir wissen, das geht so natürlich nicht. Ja, und dann gab es noch etwas, worauf die Juden stolz waren und wo sie dachten, das haben wir, also ist ja alles geklärt und Gott muss mit uns zufrieden sein. Das war das Ritual der Beschneidung. Bei den Jungen wurde die Vorhaut am Penis beschnitten als ein Zeichen, dass sie Gottes Verbündete waren, dass Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat als Volk. Und ich lese die Verse 25 bis 29, Römer 2. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Was Paulus hier sagen will, ist, das äußere Ritual der Beschneidung verliert völlig seine Bedeutung, wenn der Beschnittene sich nicht an das Gesetz Gottes, an die Gebote Gottes hält. Die geistliche Beschneidung ist entscheidend, nicht die äußerliche am Körper. Diese äußerliche Beschneidung am Körper ist ein Symbol, aber ein Symbol kann niemals das ersetzen, was es symbolisiert. Diese Beschneidung ist ein Zeichen, aber sie kann niemals das ersetzen, wofür das Zeichen steht. Es ist das Zeichen des Bundes mit Gott. Gott hat mit diesem Volk einen Bund geschlossen und das Volk hat Ja gesagt. Ja, wir wollen Gottes Volk sein. Wir wollen Gottes Leute sein, die ihm vertrauen und gehorchen. Dafür ist die Beschneidung, die äußere am Körper, ein Zeichen, ein Symbol. Und dieses Symbol kann nicht ersetzen, dass die Menschen, die dem Herzen es ernst meinen und Gott dienen wollen. Nochmal Vers 25. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 3, schreibt Paulus: Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin, mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Da gab es nämlich Christen in Galatien, in der Gemeinde, an die Paulus diesen Brief an die Galater schreibt. Da gab es Christen, Judenchristen, die ja dann von ihrer Herkunft her als Juden auch beschnitten waren, aber nun zum Glauben an Christus gekommen waren. Da gab es Judenchristen, die der Meinung waren, und die anderen, die aus den Heiden kommen und jetzt auch Christen geworden sind, die müssen auch beschnitten werden. Und nur wer beschnitten ist, ist wirklich ein Mensch, der zu Gott gehört, ist ein echter Christ. Anders könnte man nicht wirklich Christ sein. Und im Galaterbrief, da weist Paulus nach, dass das Unsinn ist, so zu denken. Und dann in diesem Zusammenhang macht er nochmal deutlich, also wenn einer auf die Beschneidung Wert legt, dann ist er eigentlich verpflichtet, das ganze Gesetz zu befolgen. Aber wer kann das? Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 10, und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Und was Paulus und Jakobus einfach ihrem Volk, sie waren ja auch Juden von der Herkunft her, ihrem Volk vermitteln wollen, ist deutlich zu machen, liebe Leute, wir können nicht vor Gott bestehen durch das Halten der Gebote, durch das Halten des Gesetzes, weil wir das nicht schaffen, weil das kein Mensch schafft. Kein Mensch kann auf diese Art und Weise sich rechtfertigen, vor Gott bestehen und von Gott gerecht gesprochen werden. Also eine Gesetzesübertretung macht einen Menschen zum Übertreter des ganzen Gesetzes. Und nun schreibt also Paulus den Römern hier sinngemäß, ihr habt das Gesetz und ihr seid beschnitten, aber ihr lebt nicht wie Menschen, die Gott vertrauen und gehorchen, denn ihr haltet euch nicht an seine Gebote. Und das ist dann unglaubwürdig. Im Propheten Jeremia, Kapitel 9, in den Versen 24 und 25 lesen wir: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich alle heimsuchen, die, obgleich beschnitten, doch unbeschnitten sind. Die Ägypter, die Juden, die Edomiter, die Ammoniter, die Moabiter und alle mit gestutztem Bart, die in der Wüste wohnen, denn alle Heiden sind unbeschnitten, das ganze Haus Israel aber hat ein unbeschnittenes Herz. Und das ist schon so ein Hinweis darauf, dass Gott einen Retter, den Messias, schicken würde und dass er alle zusammenfassen würde, Juden wie Heiden, als Menschen, die verloren sind in ihren Sünden und nicht gerettet werden können. Weder die, die am Körper beschnitten sind, noch die, die am Körper nicht beschnitten sind. Weil das Problem ist, alle haben kein beschnittenes Herz. Sie haben ein unbeschnittenes Herz, was symbolisch steht für ein halsstarriges Herz. Ein Herz, das nicht Gott liebt, das sich nicht Gott hingibt, das nicht bereit ist, wirklich Gott von Herzen zu vertrauen und zu gehorchen und ihm zu ehren. Und deswegen sagt Gott, er selber wird da eingreifen und wird sie heimsuchen. Und alle Juden, die Heiden, das ist schon auch so ein Hinweis auf Christus. Römer 2, Vers 26. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Der Gedanke hier ist, wenn nicht Juden, Heiden, sich aber an Gottes Gebote halten, wenn sie so leben, wie eigentlich die Juden leben sollten, dann sind doch eigentlich die Beschnittenen. Und das ist ein interessanter Gedanke, weil die dann eigentlich die im Herzen Beschnittenen sind, wenn sie Menschen sind, die Gott von ganzem Herzen lieben. Paulus schreibt in 1. Korinther 7, Vers 19, ob einer beschnitten ist oder ob er unbeschnitten ist, macht keinerlei Unterschied. Worauf es ankommt, ist Gottes Gebote zu halten. Römer 2, Vers 27. Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Das ist ein richtig krasser Gedanke. Paulus sagt, das kann sogar so weit gehen, dass der Heide den Juden richten wird. So etwas hat Jesus gesagt im Matthäusevangelium Kapitel 12, Vers 41. Da sagt er, im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jonas. Und Jesus spricht das in diese Situation hinein, dass wieder einmal gerade die jüdischen Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihn, Jesus, nicht als den von Gott gekommenen Retter anerkennen und annehmen wollen, sondern dass sie ihn ablehnen, dass sie sogar gegen ihn wirken, gegen ihn sprechen, gegen ihn arbeiten. Dabei ist doch er gekommen als der Sohn Gottes, als der Messias, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen, damit sie durch das Vertrauen in ihn, in Jesus, wieder mit Gott ins Reine kommen. Und Jesus sagt, als damals der Prophet Jona in diese heidnische Stadt Ninive geschickt wurde, weil die so gottlos waren, und als er ihnen die Umkehr zu Gott predigte und das Gericht verkündete für den Fall, dass sie nicht umkehren, dass Gott sie dann richten würde, da haben diese Heiden in Ninive Buße getan, sie sind umgekehrt, sie haben Gott um Vergebung ihrer Sünden gebeten und Gott hat ihnen vergeben. Jetzt sagt sogar Jesus, und diese Leute, die damals Buße taten, diese Heiden, die umkehrten und Ehrfurcht bekamen vor dem wahren Gott, die werden euch Juden, die ihr jetzt nicht ablehnt, die werden euch richten. Ein krasser Gedanke, was für eine Provokation für die Juden, denen Jesus das so sagte. Aber so ist das und das ist, was Paulus hier in Vers 26 anspricht. Vers 27, genau. Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Und jetzt noch zu den zwei letzten Versen im heutigen Abschnitt 28 und 29. Ich lese sie nochmal. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Das heißt, es geht darum, ein in geistlicher Hinsicht ein Jude zu sein, nicht einfach der Abstammung nach. Die Juden, an die Paulus oder von denen Paulus hier schreibt, die Juden dachten, wir sind von der Abstammung her Juden, also sind wir von der Abstammung her Gottes Volk, Gottes Kinder, alles klar, uns kann nichts passieren. Wir sind schon in Sicherheit, wir haben das Heil schon längst sicher. Und Paulus sagt, nein, es geht nicht darum, der Abstammung nach ein Jude zu sein. Man muss in geistlicher Hinsicht ein Jude sein, ein Mensch, der Gott gehört. Man muss am Herzen und im Geist beschnitten sein. Das bedeutet, sich wirklich Gott unterordnen und sich ihm hingeben. Wir müssen das Böse in unserem Herzen und in unserem Denken erkennen, bereuen, bekennen, ablegen. Es soll uns vergeben werden und es wird uns vergeben, wenn wir das bereuen und bekennen. Im Galaterbrief, nochmal Kapitel 6, Vers 15, schreibt Paulus, worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Erneuert durch das Wirken Gottes, durch den Geist Gottes, in dem der Mensch sein Leben Gott gegeben hat, in dem Geist Gottes Raum gibt, damit der Geist Gottes in den Menschen, in uns, im Herzen, in den Gedanken wirken kann. Schon im 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 16, lesen wir von diesem Gedanken, wo Mose sagt, so beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Die waren alle äußerlich beschnitten, das war gar kein Ding, aber mit ihren Herzen waren sie weit weg von Gott und lehnten sich auf gegen ihn, halsstarrig. Mose sagt, beschneidet doch mal die Vorhaut eures Herzens, denkt doch um, weiht euch Gott neu, gebt ihm euer Leben. Genauso Jeremia, Kapitel 4, Vers 4, beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand löschen kann wegen der Bosheit eurer Taten. Ein ganz dringender Ruf zur Umkehr. Und jetzt nochmal Paulus im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 3. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Ja, wer sind jetzt dann wirklich die geistlich betrachtet beschnittenen Menschen, auch heute in unserer Zeit? Das sind alle diejenigen aus allen heidnischen Völkern und aus dem Volk der Juden, die Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben und ihr Leben ihm übergeben haben, in um Vergebung ihrer Sünden gebeten haben und auf ihn vertrauen und so gut es geht mit Gottes Hilfe und Kraft, die nachfolgen und Gottes Willen tun, wiedergeborene Menschen, durch den Geist Gottes neugeboren. Das sind die wirklich Beschnittenen, auch heutzutage. Das bist auch du und das bin auch ich, durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ja, das Ziel dieses heutigen Abschnitts, das Paulus hier verfolgte, das sehen wir deutlich. Die Juden sollen begreifen, dass auch sie nicht von Natur aus vor Gott bestehen können. Sie brauchen genauso die Rettung, sie brauchen genauso das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, wie die Heiden. Ich fasse nochmal zusammen, Römer Kapitel 1 und 2. Warum braucht jeder Mensch Rettung? Weil jeder unter Gottes Zorn steht. Jeder verfällt dem Selbstbestimmungswahn. Es wird finster in ihm. Jeder Mensch sündigt vielfältig. Keiner kann sich selbst freisprechen. Keiner kann Gottes Gericht entfliehen. Gott will uns zur Umkehr bewegen, aber wer nicht umkehrt zu Gott, ist am Gerichtstag dem Zorn Gottes ausgeliefert. Das betrifft Juden und Heiden in gleicher Weise, alle Menschen aus allen Völkern. Jeder wird aufgrund dessen gerichtet, was er von Gott wusste und wie er lebte. Kein Mensch kann sich selbst vor Gott rechtfertigen. Nur Gott kann einen Menschen rechtfertigen, ihn gerecht sprechen, ihn von Sünden freisprechen. Deswegen brauchen wir alle Jesus Christus, wie dann auch das dritte Kapitel und die weiteren Kapitel im Römerbrief sehr deutlich zeigen werden. Gott segne dich. Amen.